wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin mit einem Problem oder so zu mir kommt, dann höre ich immer zu.
Auch ich werde jeden Tag von irgendjemand hier im Haus zugetextet.
Weil er nicht zuhört, weil er eigentlich nur so ein Ich-Hörer ist.
Intensivere Gespräche und mehr Nähe. Das gelingt Menschen, die gut zuhören können. Aber weil sich die Kommunikation zunehmend in die sozialen Netzwerke verlagert, werden die Gelegenheiten zum Zuhören seltener. Wie man das Zuhören wieder trainieren kann und was man dabei gewinnt, darum geht es in der kommenden halben Stunde hier bei Leben im RBB24 Inforadio. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen. In manchen Situationen, da ist aufmerksames Zuhören besonders wichtig. In der Familie, bei einem Beratungsgespräch oder in der Seelsorge. Unser Reporter Dieter Jandt hat verschiedenste Menschen danach gefragt, wie es gelingen kann, besser zuzuhören. Seine Recherche beginnt in einem Klassenzimmer.
Wir starten mit dem Daumen und dem Zeigefinger an unseren Ohrläppchen und massieren die mal.
Die Lehrerin Lisa Henn in der 6. Klasse der Geschwister-Scholl-Realschule im schwäbischen Riedlingen. 24 Kinder sitzen in kleinen Gruppen in einem Workshop, der mit klassischem Unterricht nichts zu tun hat.
Und dann wandern wir in kleinen Schritten das ganze Ohr entlang, bis wir oben an der Ohrenspitze angekommen sind.
Eine Hörstunde in der Aufwärmphase. Die Idee stammt von der Stiftung Zuhören, die Schulen mit Lehrmaterial versieht, um den Kindern aufmerksames Hören zu vermitteln. Lisa Henn hat sich einiges einfallen lassen. Sie lässt 2 Minuten Stille walten, um die Ohren der Kinder sensibel zu machen, und fragt sie anschließend nach ihren Lieblingsgeräuschen.
Wenn meine Katze im Flur rumläuft und das macht so kleine Tappgeräusche. So.
Mein Lieblingsgeräusch ist, wenn meine Mama ruft, dass Essen fertig ist.
Also ich mag das Geräusch, wenn ein V8-Kompressormotor Vollgas gibt.
Ja, Herr Faust, warum sind Sie hier?
Ja, warum?
Ja.
Weil mich die rumänische Polizei verhaftet hat.
Um ihre Konzentration zu stärken, sollen die Kinder nach 2 Auszügen aus dem Hörbuch Faust Junior ermittelt kurze Szenen nachspielen, die sie sich möglichst gemerkt haben.
Es begann im Büro von Frank Faust.
Wer ist hier?
Jawohl, Professor Doktor. Ich brauche deine Hilfe.
Für was denn?
Na, für was denn wohl?
Zuhören muss geübt werden, das klappt nicht von Anfang an, das ist ein aktiver Prozess, ich muss bereit sein, ich muss den Willen haben, zuzuhören.
Die Lehrerin Lisa Henn.
Und da unterscheidet sich vielleicht das Zuhören von dem reinen Hören. Hören passiert einmal zwischendurch passiv, aber das Zuhören ist ein aktiver Prozess, der mit meinem persönlichen Willen verbunden ist, auch mein Gegenüber verstehen zu wollen, um dann auch mit ihm in Interaktion zu kommen.
Angeblich hören wir nur noch schlecht zu. Wir nehmen uns keine Zeit mehr für andere. Ständig sind wir mit sozialen Netzwerken verbunden. Da fehlt oft der Wille und die Konzentration für ein Vier-Augen-Gespräch. So verpassen wir aber die Chance auf intensive Unterhaltungen, bei denen es sich lohnt, aufmerksam zu sein und hinzuhören. Es lässt sich sogar lernen. Und man kann es sich vornehmen für die Zukunft. Gerade junge Menschen scheinen mehr über ihr Smartphone zu kommunizieren als direkt mit ihren Nächsten. Zumindest sagt man es ihnen nach. Und manchmal wird man auf der Straße fast umgerannt, weil da jemand im Gehen tief über sein Handy gebeugt ist.
Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gehört mit dem ehemaligen Physiotherapeuten vom Fußballverein Borussia Dortmund.
Ein Mann mittleren Alters am Rande der Mainzer Fußgängerzone. Ein kleiner Platz mit einer Skulptur, die Patina angesetzt hat. Vorn ruckelt die Straßenbahn heran. Autos rauschen vorüber.
Und er hat sich darüber beklagt, früher konnte er mit den Leuten noch reden, die er behandelt hat, physiotherapeutisch. Was aus dem Urlaub gemacht, wie war's, oder ist noch mal Kaffee trinken gegangen. Heute sagt er, ist alles weg. Die haben ihr Handy in der Hand. Die sagen höchstens noch guten Tag und später nochmal ciao. Was da verloren geht an zwischenmenschlichen, boah, wirklich Wahnsinn, ja? Schade, aber gut, die Welt ändert sich, ne?
Bei den antiken Pythagoreern mussten Neuankömmlinge erst einmal 5 Jahre lang schweigen, um zuhören zu lernen.
Du bist ja Gast hier aus Spanien. Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Zuhören, wie es in Spanien praktiziert wird, und dem Zuhören in Deutschland?
Aus einem Seminar abgelauscht.
Ich fühle mich so glücklich, wenn ich zugehört werde.
Ja, wie hört man richtig zu? Das kommt wahrscheinlich auf das Ziel an, was ich verfolge mit dem Zuhören, um zu definieren, was ist jetzt richtig.
Barbara Kuklock, Kommunikationstrainerin und Seminarleiterin.
Und vielleicht möchte ich jemanden verstehen, wie er ein Sachverhalt selber interpretiert oder wie es jemandem geht, dann ist das richtige Zuhören etwas anderes, als wenn ich was verkaufen möchte. I'm gonna tell you something you
don't want to hear. Der US-amerikanische Psychotherapeut Carl Rogers propagierte Mitte des vorigen Jahrhunderts das aktive Zuhören. Es gilt in Fachkreisen bis heute als das A und O, wenn es darum geht, die Ohren aufzumachen.
Gerade das aktive Zuhören setzt darauf, lange beim anderen zu bleiben, um erstmal seine Sichtweise zu verstehen. Und 2 Elemente sind ganz entscheidend. Warum heißt es überhaupt aktiv, aktives Zuhören? Weil ich 2 Dinge tue, außer die Fragen zu stellen. Und zwar wiederhole ich immer wieder, was der andere gesagt hat, inhaltlich, was ich verstanden habe. Und mindestens genauso wichtig ist, dass ich das in Worte fasse, was die andere Person nicht gesagt hat, was ich aber zwischen den Zeilen gehört habe.
Kommunikation geht leicht mal schief. Man redet aneinander vorbei, oft auch, weil wir möglichst unsere eigene Position durchbringen wollen. Oder weil wir, während wir zuhören, gedanklich bei Erlebnissen sind, die wir so oder ähnlich auch schon mal erlebt haben. Weil wir also eher bei uns sind. Schließlich hat man ja mit sich selbst genug am Hut.
Also ich arbeite ja mit Teams zum Beispiel, in denen immer wieder mal Konflikte auftreten können in der Zusammenarbeit. Und da geht es darum, diese Menschen in eine gute Kommunikation zu bringen, um zu verstehen, welche unterschiedlichen Ansichten es gibt. Und ich moderiere dann diese Gespräche, indem ich stellvertretend für die anderen zuhöre.
Und dann fühle ich mich auch angenommen.
Ah, das wollte ich gerade fragen. Ne? Was macht denn das, wenn jemand einem gut zuhört?
Wenn mir jemand gut zuhört, das gibt mir ein gewisses Gefühl von Selbstwert. I'm giving you a night code to tell
you how I feel. Der Seminarraum eines namhaften Unternehmens der chemischen Industrie. Die Chemie muss stimmen zwischen den einzelnen Abteilungen. Und wenn sie nicht stimmt, bildet sich zuweilen ein offener Stuhlkreis. In diesem Fall für 12 Teilnehmende. Hinter ihnen ein beleuchteter Flipchart. Drüben vor den großen Fenstern ein Arbeitsbereich, in den man sich in kleinen Gruppen zurückziehen kann.
Ich merke aber selber, wie ich oftmals viel zu viel auf mich selber projiziere und meine dann, ich müsste unbedingt noch selber meine Erfahrungen dazu weitergeben, obwohl das vielleicht in dem Moment gar nicht gewünscht ist, sondern man einfach nur als Zuhörer auch schon genügt.
Ich gucke dann eher, wo muss ich mich gleich verteidigen? Also die Emotionen sind eigentlich zu vorrangig, um gut zuzuhören, wenn es ein schwieriges Thema gibt.
Und woran merkst du, wenn dir jemand gut zuhört? Also was ist das für
dich? Dass der mir in die Augen schaut, dass anders zeigt, dass er dabei ist. Oder irgendwie kleine Nebenhalbsätze oder Nicken. Und so Aufmerksamkeit zeigen mit Blickkontakt und keine Störungen drumherum.
Na, manchmal sage ich das dann auch, geh mir nicht auf die Nerven oder es geht mir jetzt auf den Keks. Also wenn man mit guten Freunden redet, kann man das auch sagen, denke ich.
Die Sängerin Lilian Höhnen.
Wenn ich meine, ich helfe dem anderen, indem ich zuhöre, dann mache ich das auch. Aber wenn ich merke, es hat überhaupt keinen Sinn, dann Ja, nächstes Mal gibt's dann nicht, sag ich ganz ehrlich.
Lilian Heunen sitzt in der Maske vor einem großen Spiegel. Das Theater Pforzheim eröffnet die neue Spielzeit und gibt dazu erstmal ein Potpourri dessen, was bald auf die Bühne kommt.
Schauspieler sind Leute, die nicht zuhören, wenn man nicht über sie spricht, wusste der Hollywood-Star Marlon Brando.
Dass ich hier die Andrea voll labere oder so? Nee, nicht wirklich. Manchmal reden wir viel, manchmal auch gar nicht.
Die Glatze, das wird jetzt eine verlängerte Stirn nachher, aber die Haare werden geöffnet und sie wird dann nachher sehr wild und sehr eher eine verrückte Frisur kriegen und nicht so anständig frisiert, wie sie jetzt ist.
Die Chefmaskenbildnerin Andrea Dengler-Heiermann wuselt um Lilian Heunen herum. Die beiden kennen sich schon lange und sie unterhalten sich zwanglos über das, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Auf der Ablage vor dem Spiegel Schminkkästchen und ein Kulturbeutel mit Pinseln, Modellierspateln und Tuben.
Und sie wird ein großes Make-up kriegen, also die Augen werden jetzt sehr stark betont und sie kriegt große Wimpern und sie wird schon ein bisschen markant gleich verarbeitet. Also sie ist eine fantastische Figur eigentlich nachher auf der Bühne.
Maskenbildnerinnen, Taxifahrer und Barkeeper sind klassische Berufe, in denen nicht nur deren Dienstleistung beansprucht wird, sondern auch deren Ohr. Sie werden häufig zugetextet, ob sie wollen oder nicht. Der Fahrgast macht es sich auf dem Beifahrersitz bequem und gibt sich zugewandt. Die Kundin im Friseursalon möchte nicht nur über ihre Haare reden. Der Stammgast an der Theke hat die Faxen dicke und will das auch teilen, mitteilen.
Denn wir reden so viel, lass uns doch mal zuhören.
Manchmal gibt es schon Momente, wo es ein bisschen heikel ist, wo man dann auch spürt, derjenige möchte eigentlich gar nicht so jetzt weiterreden. Und dann ist man auch charmant und bemerkt es schon und geht auch auf ein ganz neutrales Thema.
Eine kurze Zeitspanne der Dienstleistung, oft zwischen zwei Menschen, die sich vorher nie begegnet sind. Wie soll man diese Situation überbrücken? Tauscht man langweilige Allgemeinplätze aus, plaudert aus dem Nähkästchen und wird darüber schnell privat? Oder schweigt man lieber? Aber dann lastet womöglich die Stille. Also doch lieber texten. Privates. Und wenn nicht, über das Wetter.
Oder man versucht einfach nochmal die Situation zu nehmen, was nachher auch gleich auf der Bühne passiert. Geht vielleicht auch nochmal Umzüge durch und fragt nach, wo soll ich auf was achten? Wie kann ich dich nachher unterstützen? Was ist nachher wichtig? Und dann kriegt man manchmal eine unangenehme Situation ganz locker hin, indem man dann einfach wieder so ein Arbeitsverhältnis schafft.
Wir labern oft Müll.
Schauspielerinnen vor ihrem ersten großen Debüt, Sänger, denen ausgerechnet jetzt der Hals kratzt, eine Pianistin, die kein Auge zugetan hat, sitzen vor dem Spiegel und schauen auch noch hinein. Da muss man doch reden, um das loszuwerden, was man da sieht.
Ich habe so schlecht geschlafen, das war nicht gut, das Hotel war nicht gut. Ich habe noch nicht gefrühstückt, ich bin irgendwie nervös oder mir ging es auch nicht gut oder manche sind auch ein bisschen krank. Dann versucht man natürlich auch die Situation ruhig zu halten. Man ist ja auch manchmal so ein bisschen Psychologe am Stuhl und versucht dann zu schauen, wie kriege ich das hin, wie kann ich sie ruhig halten oder ihn ruhig halten. Kann ich vielleicht auch einen Tee kochen, machen wir dann auch.
Also meine Schwester hatte letztens Probleme mit ihrem Freund und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen.
Zurück in die Mainzer Fußgängerzone. Eine junge Frau eilt zur Straßenbahnstation.
Da habe ich ihr nur zugehört und das hat ihr schon geholfen, einfach drüber zu sprechen. Ja. Dann habe ich auch gesagt, ich kann dir halt dazu nichts sagen, weil ich die Situation so nicht kenne.
Auf der nahen Bank ein Rentner mit viel Zeit.
Sind Sie ein guter Zuhörer?
Ich glaube ja. Ich lasse die andere auch ausreden. Bevor ich was sage, ja, ich unterbreche sie nicht in ihrem Wortspiel eventuell, was man oft erlebt. Ich spreche ja schon mit Leuten, ja, und warte, bis sie fertig sind, bis ich antworten kann.
I'm giving you a night call to tell you how I feel.
Während ich spreche, bin ich noch gar nicht an dem eigentlichen Punkt. Ich brauche ein bisschen Anlaufzeit, um mich selber zu klären, was will ich eigentlich sagen, traue ich mich vielleicht dies oder das zu sagen in einem bestimmten Gespräch, wie sage ich es, und wenn ich diese Zeit gar nicht bekomme, um mich selbst halt zu trauen, zu sagen, was eigentlich wichtig ist, dann in dem Moment erlebe ich das als Abbruch, so Kontaktabbruch, und dann sage ich zu dem Menschen, du hörst einfach nicht richtig zu.
Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du schon weißt. Wenn du aber zuhörst, kannst du Neues lernen. Dalai Lama.
Vor allem von oben nach unten scheint das Hinhören eine recht schwierige Übung zu sein, eine lästige.
Ganz oft erlebe ich, wenn wir diese Situation in einem Rollenspiel üben, dass Führungskräfte nicht richtig zuhören können. Sie unterbrechen, sie kommentieren und bewerten oder sprechen von sich. Aber dabei ist es so zentral, dass sie wirklich zuhören, weil viele Mitarbeitende diese Zeit brauchen, um sich zu klären und zu sagen, was wirklich wichtig ist.
Es heißt, große Unternehmen seien kopflastig. Übersetzt hieße das, vielleicht sind sie so groß, dass die eine Abteilung so viele Neben-, Über- und Unter sich hat, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr wissen, wo sie hinhören und wo sie lieber abschalten sollten. Am besten gleich mal bei der Kollegin gegenüber.
Ein konkretes Beispiel ist, wenn ein Team, nehmen wir mal an, ein kleines Team, 4 oder 5 Personen miteinander arbeitet und die Zuständigkeiten der Aufgaben sind aber nicht eindeutig verteilt. Und dann kommt es immer wieder zu Konflikten, dass Arbeiten vielleicht doppelt gemacht werden, dass Kommunikation untergeht, Information untergeht, die eine Person braucht. Und wenn darüber nicht gesprochen wird in dem Team, kann sich sowas hochschaukeln zu Konflikten, von denen man dann plötzlich gar nicht mehr weiß, wo sie eigentlich entstanden sind.
Chefs hören ihren Angestellten nicht zu, Politiker nicht den Menschen und die Kirche nicht den Gläubigen. Sie hat ein Ich-Ohr. Und Maria 2.0 oder gleichgeschlechtliche Ehen, die womöglich zu trauen wären, sind für sie nur hinderlich.
Kirchen sollten auf jeden Fall gut zuhören und eben auch religiöse Gemeinschaften und Kirchenvorstände oder Pfarrgemeinderäte, wie es in der katholischen Kirche heißt.
Kerstin Söderblom, Hochschulpfarrerin an der evangelischen Studierendengemeinde in Mainz und Ansprechpartnerin bei der queersensiblen Seelsorge.
Weil es eben nicht um eine Gender-Ideologie geht, wie das ja sehr häufig abwertend formuliert wird, sondern es geht um Menschen. Und es geht um Menschen, die anders fühlen oder Menschen, die anders lieben und Menschen, die eben sich nicht männlich oder weiblich, so wie in ihrem Körper biologisch vorgegeben, zu Hause fühlen. Und da ist Zuhören angesagt.
Ein Büroraum, 2 weiße Sessel vor einem großen Bücherregal, Gebäck auf dem Arbeitstisch und eine Tasse Tee, um die Atmosphäre zu entspannen. Das Tageslicht fällt schräg durch 3 Fenster auf die Campuswiesen.
Da gibt es viele Fragen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Viele der Studierenden, die zu mir kommen, kommen aus religiös frommeren oder sogenannten evangelikalen Kreisen. Das heißt, da wird noch sehr fromm die Bibel gelesen und auch das biblische Wort 1:1 angesetzt, sozusagen als Wort Gottes. Und wenn Studierende aus solchen Kreisen kommen, fällt es ihnen zum Teil sehr, sehr schwer, zu sich zu stehen als gleichgeschlechtlich liebender Mensch oder als Transperson oder als nicht-binäre Person, weil sie in ihren kirchlichen oder religiösen Kreisen oft gehört haben, dass das sündig ist, dass das nicht Gott gewollt ist.
Wenn es zu eng wird, geht Kerstin Söderblom mit ihren KlientInnen zu Walk-and-Talk-Spaziergängen in den Botanischen Garten am Unicampus. Dort wird die Seele leichter und das Ohr offener.
Selbstverständlich bist du, so wie du bist, Gottes geliebtes Kind. Selbstverständlich bist du Gottes Ebenbild. Da höre ich nicht nur zu, sondern da sage ich auch ganz klar etwas zu. Da ist dieser Zuspruch auch wichtig, um Räume zu öffnen, um dann wiederum ins Gespräch zu kommen.
In vielen Städten sind in zentralen Parks Plauderbänke aufgestellt, mit einem dezenten Hinweisschild. Eine Idee, die aus England stammt und auch einsamen Menschen die Möglichkeit geben soll, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, wenn es pressiert.
Frei nach dem Kommunikationspsychologen Schulz von Thun habe ich, glaube ich, sogar mindestens 4 Ohren. Also ich habe ein Ohr, was auf der Sachebene sehr genau zuhört. Ich habe ein Ohr, wo ich auf der emotionalen Ebene zuhöre, um welche Gefühle es geht, die möglicherweise unten drunter liegen. Angst, Schuld, Scham, Verzweiflung, Sorge.
Kein Schweigen ist fruchtbarer als das Zuhören, schreibt der Philosoph Elazar Boniouetz.
Und dann gibt es noch ein drittes Ohr, das hört sozusagen die Appelle an. Das heißt, Mensch, mach doch mal was für mich. Das ist das sogenannte Appellohr. Da geht es dann darum, im Gespräch auch herauszufinden, was wünschen Sie sich denn, was brauchen Sie denn? Und dann gibt es auch das Ohr der Selbstaussage. Das wäre vielleicht das Ich-Ohr mit anderen Worten, wo jemand ermutigt wird, von sich selber mehr zu erzählen.
Energetisch war, dass ich gar nicht lange warte, sondern dass ich Ute das Lust hatte, relativ schnell sozusagen als Gegenüber da hineinzuspringen.
Carola Pasquet und Ute Völker, Musikerinnen von Partita Radicale, einem Ensemble für improvisierte Musik.
Es war eine Komplementation, würde ich jetzt sagen, komplementieren von dem, was da war. Es passiert ganz oft, man hört was und denkt, oh, da passt jetzt das Material super gut dazu. Das muss nicht immer sein, dass man da reinspringt und der andere dann aufhört.
In der freien Musikszene wird in der Regel nicht nach festgelegten Kompositionen gespielt. Eher nach feinem Gehör, um zu entscheiden, wann es Zeit für einen eigenen Einsatz ist oder sich noch eine Weile zurückzuhalten. Die beiden spielen zugewandt. Sie proben für eine kleine private Veranstaltung im Bekanntenkreis.
A, habe ich ja gesehen, dass sie die Flöte ansetzt, man ist ja auch im Augenkontakt. Und B, war es ja auch musikalisch sinnvoll, dass sie jetzt anfängt. Also ich habe es erwartet, mehr oder weniger. Es ist ja das, wenn wir zusammenspielen, dass man ja auch erwartet, dass da was passiert.
Das Zuhören im Orchester oder Ensemble funktioniert vielleicht nicht einmal so viel anders als auf der Parkbank oder am Esstisch. Manch einer spielt sein Ding runter und die anderen sind ihm völlig egal, was aber nicht allzu lange gut geht.
Ich habe mit Leuten zusammengespielt, da ist man Zuträgerin letztendlich. Da lebt die Musik dann davon, dass ich zuhöre und denke, okay, jetzt kann ich das und das dazu spielen, weil der andere Mensch einfach gar nicht reagiert, sondern in seinem autistischen, sage ich jetzt mal fast autistischen Fokus sitzt und sein Ding einfach seinen Streifen macht, weil er nicht zuhört, weil er eigentlich vielleicht nur so ein Ich-Hörer ist. Musikalisch wäre das, ich gebe einen Impuls und der brennt sofort los. Und es ist kein Dialog mehr, wo man zuhört und darauf reagiert, sondern es ist einfach, ich bin da nur noch musikalische Stichwortgeberin.
Ich hatte ein großes Sommerkonzert mit 18 Schülern und sehr unterschiedliche Sachen sind da gelaufen. Sehr viel übrigens auch improvisativ und ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört, dass ich als sehr gute Zuhörerin wahrgenommen werde, weil die Wahrnehmung, also in meinem unterrichtenden Feld, weitaus darüber hinausgeht, was passiert technisch, was passiert musikhistorisch, sondern das Zuhören bedeutet beim Musizieren oder bei der Musikpädagogik eben auch ganz stark ein Wahrnehmen einer Persönlichkeit. Wenn ein, sagen wir mal, sehr vertrautes Unterrichtsverhältnis besteht, das hat auch mit Hören zu tun.
Partita Radicale sind seit 25 Jahren gemeinsam musikalisch unterwegs. Einüben, die zweite.
Das war ja wie so ein kleines Oeuvre, was ja jetzt nachher nicht nochmal aufgegriffen wurde, vom Material her. Weil dann war ja diese lange Note, die genau für mich wie ein passender Einsatzton war, wo ich dachte, jetzt kann ich gut einsetzen. Weil diese geräuschhaften Sachen sind auf dem Akkordeon zum Beispiel gar nicht nachzumachen.
Das war ein perfekter. Ich habe gewusst, dass die Ute dann kommt. Ne? Und dann entwickelte sich dann ein kleiner Dialog. Und das war auch der erste Ton von mir, der ein bisschen klarer war. Es war perfekt.
Es gibt schon ganz lange Strecken, wo jeder die Augen zu hat und wo man dann einfach im Zuhören miteinander was entwickelt.
Manchmal kann ich mich dazu gar nicht äußern, sondern ich höre es mir einfach nur an und versuche für denjenigen da zu sein.
Mein Gegenüber bestimmt das Gespräch und das Gespräch wird zum Zuhören und Zuhören ist ein Gespräch.
Die Kunst der zugewandten Kommunikation. Sie hörten eine Sendung von Dieter Jandt aus der Reihe Besondere Zeiten der ARD-Religionsredaktionen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.